Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie wieder herzlich zur Vorlesung Reiz und Rührung über ästhetische Empfindungen begrüßen. Sie erinnern sich, ich habe das letzte Mal versucht zu zeigen, wie gleichsam durch Immanuel Kant ein Schnitt durch die ästhetischen Debatten des 18. Jahrhunderts gelegt worden war. Ein Schnitt der Dinge, die vielleicht auch nach unserem natürlichen Empfinden durchaus zusammengehören, nämlich dass man durch ästhetische Reize, durch Kunstwerke, durch Musik, durch Malerei, durch Literatur auf der einen Seite sowohl empfindungsmäßig berührt wird, also dieses Reizangebot, dieses ästhetische Reizangebot annimmt und mit einer Palette von Empfindungen mehr oder weniger angenehmer oder unangenehmer Art darauf reagiert und gleichzeitig imstande ist oder imstande sein könnte, über diese ästhetischen Objekte auch so etwas wie ästhetische Urteile zu fällen, also festzustellen, ob die jetzt nicht nur in Bezug auf meine Emotionalität, sondern in Bezug auf ihre Beschaffenheit, ihre Qualität, ihre Gelungenheit, ihre Konstruktion, ihre Komposition einen bestimmten Wert darstellen, dass dieses Ineinander von Reflexion und Emotion angesichts von ästhetischen Reizkonstellationen von Immanuel Kant geschieden wurde, streng getrennt wurde. Auf der einen Seite die reizvollen, angenehmen Künste, die er gleichsam nur als Hintergrund funktional verstanden haben wollte. Paradebeispiel, die animierende Hintergrundmusik bei einem Festessen oder sozusagen bestimmte Situationen, die eben das Ästhetische dazu bedienen oder sich des Ästhetischen bedienen, um etwas ganz anderes in Bewegung zu setzen. Berühmtes Beispiel von Immanuel Kant, dass man eben durch ein bestimmtes ästhetisches Arrangement in eine Stimmung versetzt werden kann, in der man schönere Gespräche führen kann. Ja? Das heißt, es geht nicht darum, das ästhetische Arrangement als solches wahrzunehmen, zu analysieren, zu bewundern, auf sich wirken zu lassen, sondern die Wirkung geschieht gleichsam im Hintergrund und hat die Funktion, eine andere Intention zu erfüllen, in dem Fall etwa die Kommunikationssituation zu verbessern. Uns ist klar, dass wir im Alltag, in unseren alltäglichen Situationen, natürlich sehr oft mit dieser, jetzt noch einmal mit den Worten von Immanuel Kant gesprochen, mit dieser Funktion des Angenehmen, die ästhetische Reize ausüben können, erarbeiten, immer dann, wenn wir in bestimmten Situationen eine angenehme Atmosphäre herstellen wollen. Erinnern Sie sich an den Begriff der Atmosphäre, wie ich ihn im Kontext der Überlegungen von Gernot Böhmes Wahrnehmungsästhetik zitiert habe. Wenn wir eine angenehme Atmosphäre herstellen wollen, wissen wir, dass ästhetische Reize eine ganz besondere Rolle spielen. Ja? Warum Kerzenlicht? Ja? Warum bei einem sozusagen intimen Abendessen, bei dem man vielleicht viel vorhat, warum Kerzenlicht? Das entspricht überhaupt nicht mehr unserem technischen Standard. Wie Sie wissen, EU-Sparlampe wäre eigentlich das, was angebracht ist. Die Stimmung einer EU-Sparlampe ist allerdings nicht wirklich erotisierend. Kerzenlicht sehr wohl. Trotzdem betrachten wir so ein Arrangement, ein schön gedeckter Tisch, Kerzenlicht, vielleicht auch Gemälde im Hintergrund, die stimulierend sein können, nicht um ihrer selbst willen, oder wir betrachten dieses Arrangement nicht um seiner selbst willen, sondern natürlich soll das als Hintergrund eine Atmosphäre ermöglichen, erlauben, indem man ganz andere Ziele verfolgt, von denen jetzt nicht oder vorerst noch nicht weiter die Rede sein muss. Das wäre die eine Seite, und die andere Seite, so an Immanuel Kant, wären dann jene ästhetischen Konstellationen, wo sich all unser Interesse, all unsere Sinne, all unser Reflexionsvermögen tatsächlich direkt auf dieses Objekt oder dieses Ereignis oder diese Situation als solche konzentriert und nur unter der Perspektive des Geschmacks, also der Frage, ist es schön oder nicht schön, betrachtet. Das heißt also, dann rückt die Musik, dann rückt das Bild, dann rückt das Arrangement ins Zentrum der Betrachtung und soll in erster Linie sozusagen unser Reflexionsvermögen anregen, dergestalt, dass wir imstande sind, ein Urteil, ein ästhetisches Urteil über dieses Objekt zu fällen. Das heißt, wir können auch Immanuel Kant und seine Kritik der Urteilskraft sozusagen auch jene Debatte zurückverfolgen, oder wir können in dieser Position von Immanuel Kant die Wurzeln, das Fundament jener Debatte verfolgen, die wir immer wieder führen bei unterschiedlichen Gelegenheiten und aus unterschiedlichen Anlässen, nämlich die Debatte, hat Kunst eher die Aufgabe, unseren Verstand anzusprechen und anzuregen oder unsere Sinne? Ist derjenige, der sich wirklich nur einer sinnlichen Erfahrung angesichts seines Kunstwerkes überlässt, ist der eigentlich ein angemessener Kunstfreund oder ist der dann doch eher ein Banause, der sich sozusagen überwältigen lässt, aber weiter nicht drüber nachdenkt, weiter nicht drüber reflektiert. Und es war ja auch ein erklärtes Ziel, vor allem der Kunst der Avantgarde des 20. Jahrhunderts, sozusagen diese Seite der sinnlich angenehmen Erfahrungsmöglichkeit von Kunst, auf die ein Publikum vielleicht auch gesetzt hat, ganz gezielt und ganz provokant zu zerstören. Ja. Was ist der Kunstschock, über den wir noch sprechen werden, anderes als solch eine Irritation hervorzurufen? Man erwartet sich was Angenehmes für die Sinne und sieht was Furchtbares. Das muss einen dann sozusagen zum Denken bringen. Und Sie werden immer wieder auch in Selbsterklärungen von Künstlern dann Sätze finden, wie die Aufgabe der Kunst ist es, zum Denken anzuregen, Wahrnehmungsgewohnheiten zu verändern oder aufzubrechen, das Ungewohnte, das Nicht-Sichtbare sichtbar zu machen, Emotionen und Erwartungen zu enttäuschen und dergleichen mehr. Also wie gesagt, das ist eine lange Tradition, die bis ins späte 18. Jahrhundert zurückreicht. Das Kunstwerk als solches ist nach Immanuel Kant ja dadurch definiert, dass es schön ist, wobei es schön jetzt für Immanuel Kant nicht ein klassizistisches Ideal meint, also nicht etwa der Begriff der Schönheit, wie er in der Antike definiert worden war, als ein bestimmtes Zusammenspiel von Harmonien, Proportionen, Verhältnismäßigkeiten und Ebenmäßigkeiten, sondern schön ist das, was ohne jedes Interesse gefällt und mit der berühmten Formulierung von Kant ein interesseloses Wohlgefallen auslöst. Wobei dieses Interesse natürlich oder diese Interesselosigkeit natürlich meint, es lässt unsere Sinne, es lässt unsere unmittelbaren Begierden, es lässt unsere unmittelbaren Affekte unberührt. Ich habe an einem Kunstwerk sozusagen kein Interesse im Sinne des Begehrens, des unbedingt haben wollens, des unbedingt sozusagen lieben wollens. Ich habe aber auch an einem Kunstwerk, wenn es wirklich schön ist, kein negatives Interesse. Ich habe kein Interesse, es zu vernichten. Ich habe kein Interesse, mich abzuwenden. Ich habe kein Interesse, vor ihm zu flüchten. Ja? Sondern ich kann, was Schönes genau dadurch gekennzeichnet, und manche sagen, das ist eben dann die Konsequenz der kantischen Kritik der Urteilskraft, dass das Schöne bis zu einem gewissen Grad dann unglaublich langweilig auch werden kann, denn das Schöne ist genau dadurch definiert, dass ich mich ihm gleichsam ohne emotionale Beteiligung zuwenden kann und rein erfreuen kann, in einer Reflexionsbewegung meines Geschmacks rein erfreuen kann an seiner Beschaffenheit, an seiner ästhetischen Qualität, an der Komposition als Komposition. Ich bewundere das Raffinement des Künstlers, ich bewundere seine Originalität, ich bewundere, wie er ästhetische Normen umspielt, vielleicht auch durchbricht. Sie erinnern sich, Immanuel Kant hat die klassische Definition des künstlerischen Genies gegeben, derjenige, der Regeln durchbricht und dadurch neue Regeln setzt. Das heißt also, derjenige, der aufgrund einer natürlichen Begabung Genies waren nach Immanuel Kant nicht herstellbar, wir können Genies nicht produzieren, kein Bildungssystem dieser Welt kann das, sondern eine wunderbare Formulierung des Genies Immanuel Kant ist ein Günstling der Natur. Ja. Die Natur, der Natur hat es gefallen, ja, Begabungen so zu verteilen, nach Zufallsprinzip, nach irgendwelchen unerklärlichen Mechanismen, dass eben der eine oder andere als Günstling der Natur so eine Genialität entfaltet. Und diese Genialität besteht genau eben darin, innovativ im wahrsten Sinn des Wortes zu sein, das heißt Neues zu entdecken, Neues zu entwickeln, Neues zu erfinden und gleichzeitig, das ist ganz wesentlich für Immanuel Kant, gleichzeitig dadurch beispielhafter zu wirken. Also ein Genie ist immer nur dann ein Genie, wenn es gewisserweise Nachfolger hat. Ja? Wenn es keine Nachfolger hat, wenn es gleichsam individuell idiosynkratisch bleibt, sprach Immanuel Kant auch eine wunderbare Formulierung von originalem Unsinn. Auch so etwas gibt es. Man kann originell sein, aber das Originelle ist nicht immer sinnhaft. Ja? Also ein Sinnhaft wird das erst dann, wenn es beispielhaft wird, wenn dadurch eine neue Regelhaftigkeit in die Kunst eingeführt wird, wenn jetzt dann dadurch Möglichkeiten eröffnet werden, an die andere Künstler anschließen können. Und das ist natürlich ein eigentümliches Verhältnis. Zugespitzt könnte man sagen, jedes Genie braucht, damit seine Genialität überhaupt sichtbar wird, Epigonen, Nachahmer, die diese neue Idee oder eine neue Methode, eine neue Sichtweise dann tatsächlich verwenden. Und so erst dann diese Innovation des Genies zu einer wirklichen Innovation machen. Wenn etwas wirklich nur singulär bleibt, dann mag das individuell vielleicht interessant sein, aber es hat keine Auswirkungen auf die Entwicklung der Künste. Soweit diese Idee und diese Neutralität, mit der wir jetzt dieser Kunst gegenüberstehen, die im Wesentlichen unser durch Reflexion geläutertes Geschmacksurteil ansprechen soll, sind wir Immanuel Kant, Sie erinnern sich an den letzten Satz, den ich in der vergangenen Vorlesung zitiert habe, sind wir Immanuel Kant Reiz und Rührung aus der Begegnung des Menschen mit einem Kunstwerk völlig verbannt, wo man sich noch gereizt fühlt und wo man noch Emotionalität im Sinne von Rührung an den Tag legt, ist der Geschmack, so Immanuel Kant mit einem bösen Wort, allemal barbarisch. Ja, also wer zu keinem vernünftigen Kunsturteil kommen kann, weil er von der Musik einer Oper zum Beispiel oder eines Konzerts oder eines Liedes emotional so berührt ist, dass ihm die Tränen kommen und der vor lauter Trauer, Weinen, Zerfließen keinen klaren Gedanken erfassen kann, das ist ein echter Barbar, nach Immanuel Kant. Ja, also, muss man da natürlich vorsichtig sein. Das bedeutet allerdings, dass wir seit diesen Überlegungen hier auch allmählich ins alltägliche Bewusstsein eingesickert sind. Es ist ja nicht so, dass das nicht ohne Konsequenzen geblieben wäre, dass wir in der Tat seitdem ständig eine Debatte darüber führen, wie sehr darf Kunst, wie sehr darf das Ästhetische eigentlich tatsächlich unsere Sinne ansprechen, wie sehr darf sie uns reizen und rühren oder wie sehr ist es selbst in der Verantwortung der Kunst dafür zu sorgen, dass wir nicht allzu sehr berührt werden. Ich möchte das an einem späteren Nachfahren von Kant aus dem 19. Jahrhundert noch einmal kurz verdeutlichen und illustrieren. An Arthur Schopenhauer, der ja in vielerlei Hinsicht, obwohl Kant auch kritisch gegenüber eingestellt, dann doch einige zentrale Motive der Ästhetik Immanuel Kants aufgenommen und weiterentwickelt hat. Und der hat vor allem diese Trennung von Reiz, Rührung auf der einen Seite und gleichsam einer, bei Schopenhauer heißt es, einer kontemplativen Kunstbetrachtung auf der anderen Seite weiterverfolgt. Allerdings noch mit einer besonderen zusätzlichen Überlegung. Ja? Im Gegensatz zu Immanuel Kant, dem es ja beim Kunstwerk darum gegangen war, wirklich festzustellen, dass es dass das Einzige, was das Kunstwerk provozieren kann, ist ein angemessenes Geschmacksurteil. Das heißt, Kunst ist nur auf der Welt, damit wir angesichts eines Kunstwerkes sagen, es ist schön oder es ist nicht schön. Eine andere Funktion hat Kunst nicht. Kant hat angedeutet, ja, dass diese Form von Schönheit, die wir in einem Urteil aussprechen können, die wir erkennen können an einem Kunstwerk, das heißt, dass das, was wirklich wir als schön imstande sind zu beurteilen und in dieser Konzeption von Interesselosigkeit wir sozusagen auch uns selber sozusagen als Wesen erfahren, die einen interessensungebundenen Geschmack haben. Und das ist natürlich etwas Schönes, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes etwas Schönes, weil dahinter steht der eigentlich zutiefst humane Gedanke, dass wir an der Auseinandersetzung mit dem Kunstwerk exemplarisch lernen können, was es heißt, Dinge um ihrer selbst willen wahrnehmen und schätzen zu können. Eben nicht funktional einem anderen Interesse unterzuordnen. Einen Wasserfall, also Kant bringt auch sehr viele Beispiele aus der Natur, nicht nur aus der von den Menschen gestalteten Kunst, einen Wasserfall ja, einfach aufgrund seiner Schönheit betrachten zu können, ohne das Wasser trinken zu wollen, wenn man nicht durstig ist. Ja? Ohne darüber nachzudenken, kann ich da jetzt einen Staudamm bauen und Gewinne mit einem Kraftwerk machen. Ja? Ohne darüber nachzudenken, wenn ich jetzt auf der Flucht wäre und du müsstest mit einem Boot jetzt im Wasserfall hinunterstürzen, würde ich das überleben. Ja? Also keine dieser Überlegungen spielen eine Rolle, sondern ich kann dieses Naturphänomen um seiner selbst willen rein ästhetischen Gesichtspunkten betrachten und auf mich wirken lassen. Das heißt also etwas um seiner selbst willen wahrnehmen. Als Zweck an sich, als Dasein an sich. Jetzt hat Natur aber sozusagen immer gewisserweise Zwecke sozusagen für uns. Ja, wir betrachten Natur als Ressource. Ja? Ich möchte sozusagen den Ölkonzern sehen, der irgendwo ein Erdöllager entdeckt und sagt, wunderschön, dass die Natur es geschafft hat, also durch Sedimentablagerung Millionen von Jahren, also diese Ressourcen hier anzusammeln, das wollen wir mal so lassen, wie es ist, und sozusagen uns an der Vorstellung weigen, was Mutter Natur imstande ist, hervorzubringen. Ja? Sie spüren schon, in welche Richtung es geht. Das wäre die ästhetische Einstellung zur Natur, die auf solche Zwecksetzungen verzichtet und Natur als Zweck an sich oder Kunst als, wie Immanuel Kant formuliert, der zwecklosen Zweck definiert, also in sich zweckmäßig, aber für uns keinen anderen Zweck als betrachtet zu werden und von uns nach diesem Maßstäben des Schönen und des Wohlgefallens beurteilt zu werden. Und Kant hat sozusagen angedeutet, dass diese Erfahrung, etwas um seiner selbst willen wahrnehmen zu können, gleichsam ein Beispiel sein könnte, ein Vorspiel sein könnte, eine Einübung sein könnte in das, was uns auch die praktische Vernunft im Umgang des Menschen mit dem anderen Menschen abverlangt, nämlich, ich zitiere jetzt die dritte Fassung des kategorischen Imperativs, den anderen nie nur als Mittel, sondern als Zweck an sich zu betrachten. Das heißt also, die ästhetische Erfahrung, oder wie Friedrich Schiller dann gesagt hat, die ästhetische Erziehung des Menschen ist so etwas wie ein Einüben in die Möglichkeit, Dinge bzw. Menschen in ihrer Eigenwertigkeit zu betrachten und nicht nur funktional dahin zu beurteilen, was sie für uns bedeuten. Und diese sozusagen prinzipielle Fähigkeit des Menschen, gleichsam die Dinge um ihrer selbst willen wahrnehmen zu können und beurteilen zu können, ist im Verhältnis zur Kunst gleichsam präludiert und soll sich dann in der sozusagen moralischen, in der sittlichen Praxis des Menschen realisieren. Das heißt also, eine bestimmte pädagogische Möglichkeit, die in dieser Auseinandersetzung mit Kunst drinnen steckt, gleichsam als Symbolisierung der praktischen Vernunft, das ästhetische Verhältnis als Symbol für die praktische Vernunft, das ist bei Kant angedeutet, aber es ist nicht zwingend. Ja? Es ist ein Modell, aber es ist keine logische, ist für Kant kein logischer Zusammenhang, wie es ja noch die Antike postuliert hatte, dass das Schöne identisch ist mit dem Guten. Ja? Das nicht. Bei Schopenhauer gibt es zwar auf der einen Seite auch diese Idee, dass das Kunstwerk um seiner selbst willen wahrgenommen werden muss, allerdings unterschiebt Schopenhauer jetzt dieser Begegnung des Menschen mit dem Kunstwerk wiederum eine ganz gewisse Funktion. Um das zu verstehen, ganz kurz nur zwei, drei Sätze über Schopenhauers grundlegende ästhetische Überlegung. Sie wissen ja wahrscheinlich, dass Schopenhauer einer der ersten Philosophen des 19. Jahrhunderts war, der erst so ein konsequenter Determinist war und der den Menschen ganz wesentlich bestimmt gesehen hat, lange vor Freud, von seiner Triebstruktur und seiner Triebdynamik, von seinem Triebsystem, das Schopenhauer Wille nannte. Das ist jetzt ein bisschen missverständlich, weil wir heute, wenn wir von Willen sprechen, und auch von freien Willen in den Hirnforschungsdebatten und dergleichen mehr, ja immer die bewusste, intentionale Gerichtetheit einer sozusagen eines menschlichen Konzeptes sehen. Ich will etwas, das heißt, ich weiß etwas, was ich will, ich habe ein Ziel, ich möchte das erreichen, und die Frage ist jetzt, ist dieser Wille frei in dem Sinne, dass ich wollen kann, was ich will, oder ist das, was mir als Wille erscheint, gleichsam Resultat von physiologischen Vorgängen, Gehirnvorgängen, Vorgängen körperlicher Art, die mir nicht zugänglich sind und die trotzdem sozusagen die Inhalte meines Willens präformieren. Für Schopenhauer war der Wille prinzipiell genau dasjenige, was den Menschen bestimmt aufgrund seiner biologischen, triebmäßigen Struktur. Und das, was im Bewusstsein erscheint, ist immer nichts anderes. Also die Vorstellung, Schopenhauers frühes Hauptwerk trug ja den sprichwörtlich gewordenen Titel Die Welt als Wille und Vorstellung. Also der Wille ist das, was uns antreibt. Der Wille ist sozusagen Lebenskraft, Lebensenergie. Auch bei Schopenhauer schon primär Sexualität, und die Vorstellung ist das, wie wir diese uns nicht zugänglich unbewussten Willensäußerungen, die uns eigentlich auch mit der Natur verbinden, weil es ist sozusagen die Lebensenergie schlechthin, die sich für Schopenhauer als Wille konstituiert, wie sich das in unserem Bewusstsein repräsentiert und zu welchen Vorstellungen von der Welt und von uns das führt. Und das Entscheidende jetzt für die Kunstbetrachtung der Schopenhauer ist folgende Paradoxie. Auf der einen Seite, und das ist ein Problem, das übrigens jeder Determinist hat, ja, auch der moderne Hirnforscher hat dieses Problem, nur sieht er es nicht so scharf wie Schopenhauer, weil er sozusagen vergessen hat, Schopenhauer zu lesen. Man muss ja nicht alles neu entdecken, ja, es genügt ja nachzulesen, es geht schneller. Deswegen sitzen Sie auch hier. Natürlich, wenn Sie jetzt zu Hause sitzen und das Problem nachdenken, nach 3 Jahren sind Sie auch drauf gekommen. Ja, aber so ist es in einer halben Stunde erledigt. Das Paradoxon, von dem Schopenhauer jetzt stand, war, auf der einen Seite, wie jeder Determinist, muss er davon ausgehen, dass die Vorstellungen, also auch natürlich dann unsere Reflexionen, unsere Gedanken bestimmt sind von diesem Triebgeschehen, das er will nennen. Ja, wir sind determiniert, wir sind bestimmt. Auf der anderen Seite ist aber das Phänomen des Bewusstseins und damit verbunden das der Reflexivität nicht wegzuleugnen. Denn gerade er sagt, ja, indem er sagt, dass unser Denken von den Trieben, ich verkürze jetzt, bestimmt sind, sozusagen weiß jemand, dass er determiniert ist. Was bedeutet das? Ja, wenn er tatsächlich von diesem Trieb so sehr determiniert ist, dass der alles bestimmt, dann wäre ja auch dieses Wissen letztlich triebbedingt. Ja? Und wenn es triebbedingt ist, stellt sich die Frage, ist es dann eigentlich noch eine wahre Erkenntnis? Ja? Denn wie kann eine Erkenntnis wahr sein, die sozusagen einer blinden Triebdynamik unterliegt? Vielleicht glaubt er, er erkennt etwas, also die freudianische Zuspitzung dieser These, er glaubt, er erkennt etwas, er glaubt, er macht Philosophie, er glaubt, er macht Wissenschaft, aber in Wirklichkeit bearbeitet er nur einen frühliberalen Komplex. Also ein Triebgeschehen, ja, das sich durchsetzt, sublimiert, eine andere Gestalt annimmt und uns selber darüber täuscht, was wir eigentlich tun. Schopenhauer ging nicht so weit, aber er ging zumindest so weit, dass er wusste, dass unser Denken, unser Reflexionsvermögen, unser Blick auf die Welt, unser Wunsch, uns selbst und die Welt auch tatsächlich zu erkennen, das Urmotiv der Philosophie, natürlich von diesem blinden Lebenswillen sehr stark determiniert, beeinflusst und getrübt ist. Das heißt, die These von Schopenhauer war, dass wahre Erkenntnis oder die Erkenntnis des Wahren nur möglich ist, wenn es uns gelingt, uns aus diesen Fängen des Willens, aus diesen Fängen der Triebe wenigstens tendenziell zu befreien. Schopenhauer hat irgendwie ganz, ganz nüchterne Beispiele. Also wie kann jemand wirklich ernsthaft über Probleme nachdenken, der gleichzeitig von Verdauungsproblemen geplagt wird? Ja, Sie kennen das Problem vielleicht. Ja? Wie kann jemand etwas tatsächlich erkennen wollen in seinem An-sich-Sein? Da war Schopenhauer ein bisschen Platoniker. Also hinter dem Anschein der Welt die Ideen erkennen wollen. Wie kann jemand Ideen erkennen wollen, wenn ihn gleichzeitig der Sexualtrieb plagt? Ja, er sieht dann überall Assoziationen an seine unbefriedigte Sexualität, die dann mit der Beschaffenheit der Dinge, die er analysieren will, ja gar nichts zu tun hat. Oder wie kann jemand glauben, wirklich reine Wissenschaft zu betreiben und der Wahrheit auf die Spur zu kommen, der gleichzeitig von einem unbändigen Machttrieb geprägt ist, ja? Der nicht Erkenntnis will, sondern Macht will. Und die Erkenntnis nur benutzt, um Macht zu bekommen. Das verzerrt doch die Erkenntnis, so Schopenhauer. Also müssen wir uns aus diesen Triebfängen befreien. Prinzipiell geht das nicht, denn wir sind leibliche Wesen, wir sind durch diese Triebe strukturierte Wesen. Wir können vielleicht dann irgendwann einmal uns so weit kasteien, dass wir das alles nicht mehr nötig haben. Das ist aber uns in der normalen Situation nicht gegeben. Aber wir können partiell für einen bestimmten Moment, für einen bestimmten Zeitraum Abstand nehmen von unserer Triebstruktur. Und gerade dafür sind vielleicht nicht nur beinigende asketische Übungen notwendig, Asket war Schopenhauer keiner, aber gerade dafür sieht Schopenhauer eine ausgezeichnete Möglichkeit in der Kunst. Denn die Kraft des Schönen, die Gewalt des Schönen, die Faszination, die ein Kunstwerk imstande ist auszuüben, ist so stark, dass der Betrachter, der Leser, der Hörer, welche Art von Kunst auch immer es sich handelt, sich in dieses Kunstwerk versenken kann, kontemplativ versenken kann und für diesen Zeitraum, für diese ein oder zwei oder drei Stunden, die das dauern mag, vergessen kann, was für ein Triebwesen er ansonsten ist. Ja, er vergisst seine natürlichen Bedürfnisse, er vergisst zu essen, er vergisst auch seine Sexualität, er überlässt sich ganz der Gewalt des Schönen. Und das wäre eine Vorbedingung für die wahre Erkenntnis oder die Erkenntnis des Wahren. Das heißt also, bei Schopenhauer bekommt die Kunst tatsächlich wieder diese Funktion, ein Medium der Erkenntnis zu sein, beziehungsweise genauer formuliert, eine Voraussetzung, eine Bedingung für die Möglichkeit von Erkenntnis zu sein. Transzendentalphilosophisch formuliert. Die Bedingung der Möglichkeit von Erkenntnis ist nicht nur, dass wir einen Verstand und die Strukturen des Verstandes haben, sondern ist sozusagen auch diese Situation, in der es das Schöne oder die Schönheit mir erlaubt, von mir selbst und meiner Willensbestimmtheit und meinem Triebgeschehen abzusehen und mich auf diese Art und Weise den Ideen zu widmen, noch besser natürlich dann, wenn diese Ideen im Kunstwerk selber eine Rolle spielen. Das heißt, das Kunstwerk ist ja nicht nur jetzt in der Art und Weise faszinierend, dass es mich von mir selber ablenkt, weil es so eine starke, sinnliche, evozierende Kraft hat, sondern das Kunstwerk ist auch deshalb eine Bedingung der Möglichkeit von Erkenntnis, weil sich im Kunstwerk, im Schönen selbst, so etwas wie die Wahrheit einer Idee imstande ist, auf eine sinnliche Art und Weise zu repräsentieren. Und wenn ich sozusagen mich in diese sinnliche Repräsentation versenke, kann ich auf diese Art und Weise der Wahrheit zumindest näher kommen. Wenn Sie diese Voraussetzung mal probeweise akzeptieren wollen, ja, dann spüren Sie sofort, dass die Frage, darf ein Kunstwerk unsere Sinne reizen und darf es uns rühren, für Schopenhauer noch wesentlich dramatischer sein musste als für Kant. Für Kant ist das Reizende und Rührende nur eine Ablenkung, die unser Geschmacksurteil oder das Kunstwerk irritiert. Ja, es ist der barbarische Beigeschmack im Geschmacksurteil. Für Schopenhauer, der die Funktion des Kunstwerks ja darin sieht, uns gerade von den Reizen dieser Welt abzulenken und davon zu befreien, wäre ein Kunstwerk, das das nicht tut, sondern ganz im Gegenteil diese Reize besonders anstachelt und meine Emotionen, meine Begierden, meine Affekte, meine Triebe überhaupt erst sozusagen noch einmal zusätzlich verstärkt und zum Laufen bringt, wäre das ein Kunstwerk, das seine Funktion, seine Möglichkeit und damit auch seine Schönheit vollkommen verspielt hat. Im Gebiete der Kunst, schrieb Schopenhauer in die Welt als Wille und Vorstellung, im Gebiete der Kunst finde ich zwei Arten des Reizenden, er sprach jetzt nicht von lebensweltlichen Reizen, das ist völlig klar, sondern im Kunstwerk, finde ich zwei Arten des Reizenden und beide der Kunst unwürdig. Und jetzt kommen zwei Beispiele. Und daran sehen Sie sofort, worum es Schopenhauer ging. Die eine unwürdige Art des Reizenden in der Kunst, die eine recht niedrige, finde ich im Stillleben der Niederländer. Stilllebenmalerei. Ja, Stilllebenmalerei. Wenn diese Malerei sich dahin verirrt, dass die dargestellten Gegenstände Esswaren sind, die durch ihre täuschende Darstellung notwendig den Appetit darauf erregen, welches eben eine Aufregung des Willens ist, die jeder ästhetischen Kontemplation des Gegenstandes ein Ende macht. Ja? Da haben Sie paradigmatisch, kommt es heute komisch vor, ja? Aber paradigmatisch haben Sie da sozusagen genau diese Situation. Ja? Wenn es Aufgabe der Kunst ist, unsere Triebe außer Kraft zu setzen, und der Appetit auf etwas Essbares, etwas Trinkbares ist ja ein lebenserhaltender, notwendiger, starker Trieb, wenn das Kunstwerk diesen Trieb nicht außer Kraft setzen kann, sondern im Gegensatz noch anstachelt, indem ein appetitanregendes Obst und Nahrungsmittel gemalt werden, dann hat das Kunstwerk sozusagen seine Intention, uns zu einer Kontemplation des Gegenstandes zu führen, verfehlt. Das heißt also, Kontemplation des Gegenstandes, natürlich kann ich über die Idee des Essens, platonisch gesprochen, über die Idee des Weines anlässlich so eines Gemäldes nachdenken, aber dann muss es in gewisser Weise so gemalt sein, dass es genau diese sinnliche Ebene nicht anspricht. Jetzt weiß ich nicht, wie sehr bewandert Sie in der niederländischen Stilllebenmalerei sind. Die Stillemalerei ist ja von allem Anfang an ein bisschen ambivalent gewesen, wie das Wort Stillen schon bezeichnet. Das kommt tatsächlich von still, stillgestellt, tot. Ja? Es werden im Grunde stillgestellte, tote Gegenstände gemalt, ein Arrangement von toten Gegenständen. Sehr oft, da hat Schopenhauer völlig recht, virtuos gemaltes Obst, Nahrungsmittel, halb gefüllte Weingläser, halb zerlegte Fische, Weintrauben, Erdbeeren, was auch immer. Und das war immer natürlich auch eine Möglichkeit des Künstlers zu zeigen, wie sehr er seine Technik beherrscht. Auf der anderen Seite dürfte offensichtlich diesen Stillemalern aber das Schopenhauerische Problem schon bekannt gewesen sein. Denn sehr viele, nicht alle, aber sehr viele Stillleben sind dadurch gekennzeichnet, dass sie, indem sie sozusagen diese stillgestellten Grundformen des Lebendigen, wie es eben Nahrungsmittel darstellen, indem sie diese präsentieren, den Menschen gleichzeitig auf seine Vergänglichkeit, seine Sterblichkeit hinweisen, darauf hinweisen, dass alles Essen nichts nützen wird, einmal wird er sterben. Das heißt, sehr viele Stillleben haben dann mehr oder weniger versteckt, manchmal deutlich, Vanitas-Symbole, Symbole der Vergänglichkeit des Menschen inkarniert. Ich meine, ganz dramatisch, wenn dann eben ein Totenkopf zu sehen ist. Ja, dann weiß man also, Essen und Trinken ist schön, aber irgendwann einmal enden die als Gerippe, das hilft nicht. Ja. Oder ein Stundenglas, auch sehr beliebt, irgendwo ein kleines Stundenglas. Oder Tiere, die gezeichnet werden, oder die eingefügt werden, die sozusagen als Symbole der Vergänglichkeit des Todes, der Salamander, des Höllenfeuers gelten. Ja? Das heißt also, der Zuseher soll schon irritiert werden durch so ein Stilllehrer, dass sie nicht nur delektieren an der virtuos gemalten Fruchtigkeit, sondern also gleichzeitig darauf aufmerksam gemacht werden, dass sozusagen diese Form der Lebendigkeit eigentlich wie jede Form der Lebendigkeit schon Vorschein des Toten ist. Dort, wo das fehlt, ja, wo das fehlt, wo gleichsam die reine Lust am Objekt, am Nahrungsmittel, an der Weintraube, am Wein zu sehen ist, dort, wo tatsächlich Appetit, wo das Appetit anregend ist, dort, so Schopenhauer, hat die Kunst ihre Aufgabe nicht erfüllt, hat sie verfehlt. Das heißt also, das erste Kriterium für Schopenhauer ist es in der Tat, ob es dem Kunstwerk gelingt, sozusagen bei der Darstellung von Gegenständen, für die wir ein natürliches Interesse, auf die wir einen natürlichen Appetit entwickeln würden, weil sie uns reizen, uns gleichzeitig durch die Art der Darstellung wieder davon zu distanzieren. Und Sie wissen, dass das natürlich ein Thema ist, das allenthalben natürlich diskutiert wird. Das mit dem Stillleben muss man sich vielleicht auch noch vor der Folie der sozialen Verhältnisse des 19. Jahrhunderts ansehen, als der Hunger, der wirkliche Hunger, eine alltägliche Begleiterscheinung des Lebens war. Und man muss ja mal vorstellen, was es bedeutet, denn Schopenhauer hat ja in seinen jungen Jahren eine Bildungsreise, in Anführungszeichen jetzt, kreuz und quer durch Europa gemacht, und er vor allem eines gesehen hat, Elend, 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 wohin er geschaut hat. Und natürlich, wenn Sie jetzt denken, dass ein wirklich hungriger Mensch, der vielleicht eine Woche lang fast nichts gegessen hat, ja, jetzt ein Bild sieht, voll von Weintrauben, Früchten, Obst, Fisch, Brot, Wein, ja, wie reagiert der darauf? Wir gehen satt ins Museum. Ja. Wir haben keinen Appetit, denn wir waren vorher in der Cafeteria und haben uns dort satt gegessen. Satt kann ich natürlich in Stillleben betrachten, ohne mich sozusagen von den dargestellten Nahrungsmitteln affizieren zu lassen. Hungrig sieht es anders aus. Zum Beispiel, wenn nicht Nahrungsmittel dargestellt werden, sondern jetzt das zweite Beispiel von Schopenhauer, das uns schon näher gehen mag, weil in diesem Bereich auch wir nicht immer satt sind und vor allem kann man diesen Trieb nicht schnell in der Cafeteria befriedigen, nämlich wenn es um die Darstellung von nackten Gestalten geht. Also eines der Paradeprobleme des Verhältnisses von sozusagen Reiz auf der einen Seite und Kunstanspruch auf der anderen Seite. Für Schopenhauer war das völlig klar, dass eine gewisse Form der Darstellung von Nacktheit, von nackten Gestalten in der Malerei, aber auch in der Bildhauerei, ich zitiere jetzt Schopenhauer, deren Stellung, halbe Bekleidung und ganze Behandlungsart darauf hinzielt, im Beschauer Lüsternheit zu erregen, wodurch die rein ästhetische Betrachtung sogleich aufgehoben, also dem Zweck der Kunst entgegengearbeitet wird. Sie haben hier, wenn Sie so wollen, in Nutze, im Kern, die Grundlage jener Pornografie-Debatte, die seit dem 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart sozusagen immer wieder geführt worden ist und die natürlich gar nicht anders kann. Gar nicht anders kann und bei allen Pornografie-Paragraphen und je nach Zeitgeist, je nachdem, manchmal ist man liberaler, manchmal ist man strenger in diesen Dingen, man kann gar nicht anders, als das Schopenhauerische Kriterium auch zum Kriterium der Unterscheidung zwischen Pornografie und Kunst zu nehmen, sofern man sozusagen den Anspruch hat, diese Unterscheidung überhaupt vorzunehmen und etwa zum Schutze von Jugendlichen oder anderen wenig belastbaren Gemütern Pornografie mit einem gewissen Bann belegen will oder aus öffentlichen Räumen verbannt haben will oder aus Museen verbannt haben will und dergleichen mehr. Denn das Kriterium ist immer wieder das eines, eine Darstellung von Sexualität, Nacktheit, Geschlechtlichkeit, Geschlechtsakten, die offensichtlich nur darauf abzielt, den Betrachter, ich verwende wieder die schopenhauerische Bezeichnung, beim Betrachter Lüsternheit zu erregen. Also die nur darauf abzielt, tatsächlich zu reizen und auf sonst nichts. Ja? Die kann man aus vielerlei Gründen auch befürworten. Ist ja was Schönes, durch schöne Gestalten gereizt zu werden, ist dagegen zu sagen. Nur ist es keine Kunst. Ja, denn die Aufgabe der Kunst wäre es gerade, solch eine Reizung außer Kraft zu setzen, solch einen Reiz gerade zu konterkarieren. Und deshalb ist es ganz interessant, aus dieser Perspektive berühmt gewordene Pornografieprozesse sich anzusehen, dass dann die Verteidiger der Pornografie dann natürlich immer darauf hingewiesen haben, dass es sich um Kunst handelt, gerade deshalb, weil eben bestimmte Elemente eingebaut worden sind, die entweder diese Gestalten so überhöhen oder diese Situation, diese erotische Situation so überhöht, so schön werden lässt, dass sozusagen das klassische Reizangebot minimiert wird oder tatsächlich irritierende, verstörende, gleichsam modern formuliert abtörnende Effekte eingebaut werden, wenn das etwa kombiniert ist mit einer bestimmten Form von Gewalt oder von Hässlichkeit oder von Elend, wo man sagt, also da kann ich mich jetzt ja nicht mehr daran erfreuen, ja? Sondern da bin ich jetzt betroffen oder das tut weh oder wie auch immer, sodass man dann, oder sozusagen das Ästhetische in gewisser Weise so eine Rolle spielt, dass man sich jetzt nicht mehr nur an dieser Reizkonstellation erfreuen kann, sondern gestern gezwungen ist, zum Beispiel über die Machart, über die ästhetischen Verfahren, über die Art und Weise, wie hier mit Farben, mit Formen umgegangen wird, nachzudenken, dann ist es sozusagen gestattet. Oder dann kann es als Kunst betrachtet werden. Wie gesagt, diese Grenzen verschieben sich. Ja? Manchmal sind wir sehr liberal, manchmal sind wir sehr eng, aber immer ist diese interessante Frage im Hintergrund, wann kann etwas sozusagen uns reizen, aber gleichzeitig diesen Reiz so minimieren, dass ich es dann als Kunstwerk sehen kann. Wir haben ja auch in anderen Bereichen, um das sozusagen zu zeigen, dass es jetzt nicht nur um die Pornografiedebatte geht, das ist am spektakulärsten, weil Sex interessiert uns so wie fast nichts auf der Welt. Aber es gibt auch andere Bereiche, wo man ähnliche Debatte führen kann. Denken Sie an die Werbung. Ja? Werbung hat in erster Linie die Aufgabe, uns zu reizen, und zu einer ganz bestimmten Handlung zu bringen, nämlich ein Produkt zu kaufen, zumindest uns für das Produkt zu interessieren. Reizen kann uns Werbung natürlich auch mit einem sehr, sehr intensiven, zum Teil auch sehr elaborierten ästhetischen Verfahren. Ja? Und jetzt ist genau die Frage, wann kann aus Werbung Kunst werden? Ja? Wenn Werbung als Werbung Kunst sein wollte, müsste eigentlich die Intention der Werbung sein, uns von einem Kauf abzuhalten. Ja? Uns zum Kauf abzuhalten, unser Kaufverlangen zu reduzieren und all unser sozusagen all unseren Fokus auf das Werbeplakat oder den Werbefilm oder den Clip als solchen zu richten, um ihn rein ästhetisch zu betrachten. Ja? Dann würde Werbung natürlich ihren Sinn verlieren. Das wäre in der Kunstszene sensationell, aber die Werbeagentur würde ihren Job beim Auftraggeber nicht lange haben. Ja, aber die kann ja dann wechseln in die Kunstszene. Das machen ja auch manche. Ja. Denken Sie, es gab ja berühmte Werbefeldzüge, denken Sie an die legendäre Benetton-Werbung, ja, wo tatsächlich mit Fotografien gearbeitet wurde oder geworben wurde für einen Pullover, für einen simplen Pullover, die mit diesem Pullover nichts mehr zu tun hatten, die den Menschen oder die Betrachter nachdenken ließen über alles Mögliche. Was dieser Oliviero Toscani fotografiert hat, AIDS-Kranke, blutdurchtränkte Soldatenbekleidung, Krebskranke, alte Frauen und Männer, Sterbende, was auch immer. Ja? Da kann man vieles nachdenken, man kann auch über die Ästhetik nachdenken, aber zu sagen, wenn ich mir einen sterbenden Menschen anschaue, ist das der beste Anreiz, um einen schönen Pullover zu kaufen. Das ist ein Paradoxie. Ja? Das heißt also, diese Werbung funktionierte eine Zeit lang über diese Umwegrentabilität. Es ist eigentlich keine Werbung, sondern Kunst. Es ist moralisch hochwertige Kunst. Ein Konzern, der moralisch hochwertige Kunst in Auftrag gibt, ist ein guter Konzern. Bei einem guten Konzern kann er einen guten Pullover kaufen. Ein ziemlich kompliziertes Verfahren, das natürlich jetzt dann auch oft kopiert worden ist, aber à la longue auch nicht wirklich funktioniert hat. Ja? Also die Zuwachsraten bei Benetton waren in dieser fast eine Dekade, in der Toscani das gemacht hat, nicht wirklich berauschend. Aber er war im Gespräch und diese Plakate finden Sie auch heute nur noch selten in Benetton-Shops, aber Sie finden sie im Museum. Ja? Und das haben wir, dieses Phänomen kennen wir seit langem, dass natürlich eine vor allem ästhetisch gewagte Werbung funktioniert nicht, indem es unmittelbar einen Kaufreiz anspricht, indem ein Produkt präsentiert wird, so präsentiert wird, dass man das Gefühl hat, das will ich haben, sondern über den Umweg, dass es auch die ästhetische Urteilskraft kantianisch formuliert oder moralische Gefühle anspricht und sozusagen über diesen Umweg dann doch noch zum Ziel führt, aber eigentlich schon sehr stark in die Nähe einer Kunst gerückt wird, die unmittelbare Kaufimpulse eher unterdrückt oder neutralisiert als befördert. Und ganz klar ist es dann natürlich, wenn diese Werbung sozusagen sich überlegt hat, aus dem Verkehr gezogen wird, weil das Produkt nicht mehr gibt. Ja? Dann bleibt dann gar nichts anderes übrig. Entweder ich werfe diese Plakate dann weg Sie können keinen Sinn mehr erfüllen, weil das Produkt, das sie beworben haben, gibt es nicht mehr. Oder ich erkenne erst jetzt, danach, ja, nachdem die unmittelbare Funktion, Reize zu erzeugen und Erregungen zu produzieren und Kaufgelüste anzustacheln, nachdem diese ursprüngliche Funktion nicht mehr erfüllt werden kann, kann ich zurücktreten und ganz im Sinne Kants, jetzt in der Esse los, auf dieses Plakat schauen und sagen, das ist eigentlich wunderbar gezeichnet. Ja. Ist eigentlich auch noch schön, auch wenn es das Produkt schon lange nicht mehr gibt. Ja. Sollte man vielleicht aufbewahren, sollte man sich hin und wieder betrachten, ein Meilenstein der Plakatkunst, heißt es dann. Und ich habe jetzt natürlich von den berühmten Plakaten des französischen Malers Henri Toulouse-Lautrec gesprochen, die ursprünglich nichts anderes waren als Werbeplakate für Striptease-Tänzerinnen des Pariser Moulin Rouge. Also keine ganz besonders moralisch saubere Sache. Ja? Plakate für Tänzerinnen. Die Tänzerinnen altern irgendwann einmal, können nicht mehr tanzen. Was macht man mit den Plakaten? Ja? Die kosten jetzt ein paar Millionen. Ja? Weil sie von Toulouse-Lautrec sind, weil sie ästhetisch ein Meilenstein sind, weil sie kongenial gezeichnet sind. Und weil sie jenseits des Gegenstandes, den sie beworben haben, jene eigene Kraft entwickeln, die uns jetzt nicht mehr reizt und nicht mehr rührt, sondern nur noch unser ästhetisches Wohlgefallen erregt. Eine wunderbare Bestätigung für die kantisch-schopenhauerische These. Schopenhauer war der Auffassung, dass natürlich, er war überhaupt kein Moralist, ja, da muss man aufpassen, er war nicht dagegen, dass Nacktheit in der Kunst dargestellt wird. Ja, man kann alles darstellen in der Kunst. Aber es muss, wenn es sich wirklich um Kunst handelt, so dargestellt werden, dass es unsere Sinne nicht affiziert, dass es uns nicht erregt, sondern uns erlaubt zu distanzieren. Und jetzt ist natürlich das die Frage, ist das sozusagen die Sache der Kunst oder des Künstlers, die Dinge so darzustellen, dass es uns nicht erregt, oder ist es auch eine Frage der Kultur, des Ambientes, der Abgebrühtheit, der Kenntnis, des Kenntnisreichtums, der Betrachter, was erregt und was nicht erregt. Schopenhauer war zum Beispiel der Auffassung, dass die antiken Skulpturen und Statuen, die man damals im 19. Jahrhundert entdeckt hat, begonnen hat, oder im 18. Jahrhundert schon entdeckt hat, denke ich, Herrn Winkelmann bewundert hat, dass die sozusagen zwar natürlich, die Antike hat einen regelrechten Kult der Nacktheit getrieben, dass diese nackten Statuen und Skulpturen durchaus imstande sehen, diese Distanzierung vom Triebgeschehen zu erlauben, weil ihre Schönheit sozusagen alle niederen Begierden, muss man so zu formulieren, überstrahlt. Die Antiken, so schrieb Schopenhauer, sind bei aller Schönheit und völliger Nacktheit der Gestalten fast immer frei von solchen Begierden, weil der Künstler selbst mit rein objektiven, von der idealen Schönheit erfüllten Geiste sie schuf, nicht im Geiste subjektiver, schnöder Begierde. Das mag den Eindruck widerspiegeln, den ein Mensch des 19. Jahrhunderts hatte, wenn er etwa die antike Skulptur eines nackten Jünglings oder einer nackten Venus vor sich hatte. Ja? Es mag aber auch, wie wir heute wissen, zum Teil eine historische Täuschung sein, der Schopenhauer unterlegen ist, weil diese Schönheit, die alle Begierde überstrahlt, ja, und die sozusagen aus dem Willen des Künstlers zu stammen schien, etwas rein ideal zu machen, war ja nicht zuletzt der Erfahrung geschuldet, dass diese antiken Marmorskulpturen sozusagen in dieser Weisheit, ja, in dieser strahlenden Weisheit nichts Sinnliches mehr an sich zu haben schienen, sondern tatsächlich die Idee von Körperlichkeit, die Idee von menschlicher Schönheit als solche darstellen wollten. Winkelmann wusste schon, er hat das allerdings nicht betont, ja, weil sein archäologischer Schulterblick das gesehen hat. Winkelmann wusste schon, dass das wahrscheinlich so der Fall nicht gewesen war, sondern dass die antiken Skulpturen, deren strahlende Reinheit wir bis heute bewundern, samt und sonders alle bemalt gewesen waren. Ja? Und wenn Sie sich jetzt einen nackten Jüngling oder eine nackte oder halbnackte Frau nicht in dieser skulpturalen Weisheit vorstellen, sondern fleischfarben bemalt. Ja? Mit bemalten Augen, bemalten roten Lippen, bemalten roten Brustwarzen, dann sieht die Sache schon ganz anders aus. Dann bekommen diese Statuen natürlich auch so etwas wie eine erotische Attraktivität. Und Schopenhauer hat ja ganz vergessen, dass einer der berühmtesten griechischen Bildhauer sich ja angeblich in die Statue, nicht in das Modell, das Maler sich in ihre Modelle verliehen, das ist Alltag. Nein, er hat sich in die perfekte Statue verliebt und versucht, sie dann sozusagen zum Leben zu erwecken. Das heißt aber, sei mal dahingestellt, dass Schopenhauer sich, dass er sozusagen einen idealisierenden Blick auf die Idee der Nacktheit in der Antike hatte. Wir wissen ja heute, dass gerade in der sozusagen antiken Malerei und Plastik erotische Szenen eindeutig anregend sein sollten. Ja? An der Tagesordnung waren. Das war also ein großer Schock, als man dann Pompeji ausgegraben hat, durch den Vulkanausbruch des Vesuv im 1. 8. Jahrhundert, fast völlig unversehrte Stadt. Ja? Die ist in wenigen Stunden vernichtet worden und alles blieb unter diesen Aschebergen, so wie es, wie eingefroren. Und wenn man dann im 19. Jahrhundert das ausgegraben hat, und man hat sozusagen seine idealen Vorstellungen von der griechisch-römischen Antike, und dann gräbt man dort ein Bordell nach dem anderen aus, an der Wand eine laszive Sexszene nach der anderen, mit entsprechenden sehr, sehr derben Inschriften und Aufforderungen, Preislisten von Lustknaben und Lustfrauen, für wie viel Denare sie das und das und das und das und das machen. Man war geschockt. Ja? Genau dieses Bild von der Antike hatte man nicht, und Schopenhauer wollte das vielleicht in der Art und Weise auch nicht sehen. Nichtsdestotrotz, das Problem bleibt. Das Problem bleibt, dass wir hier natürlich aufgrund unserer Wahrnehmungsausstattung, aufgrund unserer eigenen Sinnlichkeit, durch ganz bestimmte vorgeführte Reize und Reizkonstellationen, Bilder und Texte erregt werden können, und dass diese Erregung und unser Triebgeschehen verstärkt und anstachelt und nicht minimiert. Unter der Schopenhauerischen Voraussetzung ist das verwerfliche Kunst. Ja, sondern die Kunst hat die Aufgabe, uns nicht zu erregen. Es gibt natürlich, und auch das ist ein großes Thema gewesen der Kunstdiskussion des 19. Jahrhunderts, es gibt natürlich auf der anderen Seite auch Formen von Erregung, die unseren Willen anstacheln, Formen von Erregung, die nicht positiv sind, also kein Begehren hervorrufen, sondern Abwehr hervorrufen. Ja? Und diese Kunst, die sozusagen eine Abwehrreaktion hervorruft, wäre dann genauso verwerflich nach Schopenhauer, denn auch das ist ein starker Reiz, nur ein starker Reiz, der wir nicht positiv affiziert, sondern negativ affiziert. Und das Gefühl, das wir in der Regel auf seinen negativ konnotierten ästhetischen Reiz entwickeln, nennen wir in unserer alltäglichen Umgangssprache den Ekel. Was ist das Ekelhafte anderes als ein ästhetischer Reiz, dem ich nicht ausgesetzt sein will? Es gab schon im 19. Jahrhundert sehr viele Überlegungen. Ein Hegel-Schüler, Zeitgenosse von Arthur Schopenhauer, hat Mitte des 19. Jahrhunderts ein wunderbares Buch geschrieben, Karl Rosenkranz, Die Ästhetik des Hässlichen. Auf die Idee muss er erst einmal kommen, eine Ästhetik des Hässlichen zu schreiben. Das 19. Jahrhundert war reif für diese Idee. Rosenkranz hat das Ganze noch vor dem Hintergrund der hegelischen Philosophie gleichsam als die Herausarbeitung eines Negativen oder einer Palette des ästhetisch Negativen dargestellt. Aber nichtsdestotrotz hat er sich also derart intensiv mit allen Facetten des Hässlichen in der Kunst und im Leben auseinandergesetzt, dass es bis heute eine lesenswerte Fundquelle für Reflexionen über das Hässliche ist. Und da findet sich natürlich auch ein Abschnitt über das Ekelhafte und den Ekel. Und Rosenkranz, später haben andere das aufgegriffen, Rosenkranz hat schon festgestellt, dass der Ekel ein unglaublich interessantes Gefühl ist, weil wir schon darüber nachgedacht haben. Ja? Der Ekel ist sozusagen, gehört, wenn man so sagen will, in die Gruppe der negativen Gefühle. Also dort, wo man etwas nicht begehrt, sondern wo man etwas loswerden will. Wir kennen sozusagen eine ganze Reihe dieser negativen Gefühle. Die wichtigsten sind Hass, Angst, und der Ekel. Wenn man jetzt diese drei Gefühle mal nebeneinander stellt und betrachtet, kann man folgende interessante Beobachtung machen. Hass ist völlig klar, das kann man schon bei Spinoza nachlesen, seiner Affektenlehre. Hass ist gleichsam einfach das, was mag uns angenehm oder unangenehm sein, ich denke, es ist so, Hass ist gleichsam das inverse Gefühl zur Liebe. In der Liebe begehre ich etwas, will ich etwas besitzen, will ich etwas haben. Glaube ich, die wunderbare spinozistische Formulierung lautet, in der Liebe schreibe ich einem Objekt zu, für all mein Glück verantwortlich zu sein. Ich schreibe einem Objekt, Spinoza spricht ganz neutral immer von Dingen und von Objekten, wenn er von Menschen spricht. Ich schreibe einem Objekt zu, für all mein Glück verantwortlich zu sein, deshalb begehre ich es, ja? Weil ich will mein Glück, was sonst? Wenn der andere dafür verantwortlich ist, dann will ich ihn haben. Und Hass ist genau jenes Gefühl, das entsteht, wenn ich ein Ding für all mein Unglück verantwortlich mache. Ja? Ich will aber nicht unglücklich sein. Also was mache ich mit dem Objekt? Das geliebte Objekt begehre ich, das gehasste Objekt will ich weghaben. Ja? Hass hat immer eine Komponente von Aggressivität in sich. Das heißt, ich will das gehasste Objekt beseitigen, wenn ich kann. Ja? Angst ist das Gefühl, das sich einstellt, wenn ein Objekt, von dem ich das Gefühl habe, es bedroht mich, stärker ist als ich. Das heißt also, dann kann ich es nicht wegkriegen, dann ist es stärker, ich muss flüchten. Also Angst ist das Gefühl, dass immer eine Fluchtreaktion, eine Fluchtreaktion zur Folge hat. Ob die jetzt wirklich eine Flucht ist, indem ich davonlaufe, oder eine imaginäre Flucht, sei mal dahingestellt, der kann auch innerlich flüchten. Hass ist immer eine Reaktion, die letztlich auf die Beseitigung und Vernichtung eines Gegenübers ist. Denn in ganz bestimmter Art und Weise für mein Unglück verantwortlich mache. Aus diesem Grund kann auch Liebe so schnell in Hass und Hass in Liebe umschlagen, wie Sie wissen. Ekel ist ein Gefühl anderer Art. Ekel ist weder Hass, ja, ich hasse dieses Gewürm ja nicht, vor dem ich ekle. Ekel ist natürlich auch nicht Angst, ich fürchte mich nicht vor etwas Ekligem, sondern beim Anblick des Ekeln dreht sich mir nur der Magen. Ja? Das heißt also, der Ekel ist ein Gefühl auf diese Art und Weise anders, ich würde nicht sagen stärker, sondern anders als Hass und Angst, der ganz, ganz tief sitzende physiologische Reaktionen hervorruft, weshalb ein Ekel auch rational nicht so leicht, vielleicht überhaupt nicht in den Griff bekommen kann. Ja? Wenn Ihnen vor etwas ekelt, wenn es Ihnen den Magen umdreht, wenn Sie erbrechen müssen beim Anblick von was auch immer, dann können Sie das rational kontrollieren. Es wird Ihnen schlecht. Ja, es wird Ihnen übel. Sie können nicht hinschauen. Sie wollen nicht hinschauen. Das Ekelhafte ist an sich nicht bedrohend. Ja, Rosenkranz listet genau auf, ja, vor was uns am meisten ekelt. Und seine interessante Definition des Ekels, und damit arbeitete und arbeitet die moderne Kunst natürlich bis zu einem gewissen Grad sehr exzessiv, seine Definition des Ekels ist, Ekel tritt immer dort auf, wo wir den Anschein des Lebendigen im schon Toten wahrnehmen. Ja? Deshalb der Ekel vor Exkrementen, der Ekel vor Körperflüssigkeiten, ja? Der Ekel vor Verfaulungsprozessen. Ja? Eine tote Katze von Magen durchfressen am Straßenrand, ja? Schauen wir eher nicht mit Begeisterung. Ja, also überall dort, ja, die Katze ist schon tot, die Maden sind noch lebendig. Ja, also überall dort, wo diese Anzeichen des Lebendigen im Toten oder des Toten im Lebendigen spürbar sind, dort wo Totes lebendig und Lebendiges tot wird, diese Übergangssituationen, das berührt uns, das erzeugt diesen Ekel. Einige von Ihnen kennen vielleicht den Roman, mit dem Jean-Paul Sartre in jungen Jahren berühmt geworden ist, Der Ekel. Und der Protagonist Rémy le Dunkel ist schon Jahrzehnte her, dass ich das Buch gelesen habe. Aber an eine Szene kann ich erinnern, der Protagonist des Romans spürt sozusagen diesen existenziellen Ekel in sich aufkeimen, als er das Gefühl hat, dass Dinge, an sich leblose Dinge, plötzlich lebendig zu werden scheinen, ja, sich zu bewegen scheinen. Ja. Es ist grauenhaft, wenn das an sich Tote wieder lebendig wird. Und umgekehrt genauso grauenhaft, wenn das Lebendige in diesen Verfalls- und Verwesungsprozess übergeht. Deshalb wir also versuchen, diese Dinge auch aus unserem Blickfeld nach Möglichkeit zu verbannen. Das Ekelhafte in der Kunst wäre jetzt genau solch eine, so die Arbeit in der Kunst mit dem Ekelhaften wäre nun genau solch eine, die einen ganz, ganz starken negativen Reiz hervorruft, nämlich diesen Reiz der Übelkeit oder dieses Ekelgefühls, des Würgens und die Konsequenz davon, und das ist das Interessante, die Konsequenz davon ist, im Gegensatz zu einem gehassten Objekt, ja, gegen das man ja wirklich einen Krieg führen kann. Ja, das gehasste Objekt ist ja immer jemand, der zwar für sein Unglück verantwortlich ist, aber gleichsam auf Augenhöhe ist. Ja, auf Augenhöhe ist. Das heißt, das ist ein Mensch. Es ist sozusagen jemand, den ich akzeptiere, einerseits, und gleichzeitig will ich ihn weghaben, also muss ich mit ihm kämpfen. Ja, das ist diese Form von Aggressivität, die aber so eine gewisse Äquivalenz hat. Ja. Auch wenn der Gute den Bösen hasst, denken Sie an einen klassischen Showdown im Western, auch wenn der Gute den Bösen hasst, es herrscht Waffengleichheit und irgendwann kommt es halt darauf an, wer der Schnellere ist. Ja. Im Ekel ist es was anderes. Ja. Das eklige Objekt ist nicht bedrohlich, es ist nicht auf Augenhöhe, es stört mich aber, sozusagen es stört mich, ich will es weghaben. Ja. Auf Ekel reagiert man, indem man sich die Nase zuhält, indem man sich abwendet, oder indem man das Eklige wegwischt, beseitigt. Ja? Weshalb es auch in der politischen Rhetorik, wir hätten schon darüber nachgedacht haben, in der politischen Rhetorik wirklich ein qualitativer Sprung war, als man politische Gegner plötzlich mit Ungeziefer verglich. Und damit nicht Hassgefühle evozierte, sondern Ekelgefühle. Ja? Denn das Ekelgefühl erlaubt einfach zu sagen, es ist Ungeziefer. Ja? Es ist kein Gegenüber. Den lohnt es sich gar nicht zu hassen, aber ich muss ihn zertreten. Ja, so wie wir eben lästiges Ungeziefer zertreten. Ja. Oder mit anderen, das ist ein ekelhaften Maden im Speck. Ja. Die Made ist was Ekelhaftes. Ja. Es ist kein Gegenüber, das ich hassen oder lieben kann. Das ist einfach nur was Ekelhaftes. Ja, das ist in dem Moment, wo die politische Rhetorik auf Ekelsymbole umstellt, zum Teil schon im 19. und dann im 20. Jahrhundert ganz exzessiv, ist auch klar, dass der politische oder wie auch immer definierte Gegner nicht mehr als Gegner wahrgenommen wird, sondern einfach als ein zu beseitigendes Ekelobjekt, dem man menschliche Gefühle gar nicht entgegenbringen muss, weil sie ohnehin schon an dieser Grenze zwischen Leben und Tod ist. Ja? Einen Kothaufen bringen wir auch keine, einen von Schmeißfliegen umschwirrten Kothaufen bringen wir auch keine menschlichen Emotionen. Ja, das heißt, die Enthumanisierung des Menschen zeigte sich schon in dieser Rhetorik. Man hätte hellsichtig sein können, wenn man sozusagen diese Überlegungen von Rosenkranz studiert hätte und auch unter dieser Perspektive gesehen hätte, was die Zuschreibung als Ekelobjekt tatsächlich bedeutet. In der Kunst ist es für Schopenhauer und Nachfolger klar gewesen, dass wenn in der Kunst Dinge dargestellt werden in einer Art und Weise, dass sie uns Ekelgefühle hervorrufen, ist das mindestens, ja, wenn nicht noch schlimmer als pornografische Kunst, weil dieses Ekelgefühl als Abwehrgefühl, ja, noch wesentlich stärker ist als das positive Gefühl der Begierde. Und das positive Gefühl der Begierde, kann man sagen, ist sogar ein großes Kunstwerk, aber es verschafft wenigstens Lust, der ja, immerhin eine positive Funktion, sei es drum, ja, können wir in gewisser Weise tolerieren. Beim Ekelgefühl ist was anderes. Das ist jetzt nicht nur keine Kunst oder eine Kunst, die uns im negativen Sinne stark reizt, sondern es ist eine Kunst, die ein negatives Gefühl hervorruft, ein Gefühl der Abwehr, der Abkehr, ein Gefühl sozusagen, das in uns auch selber Negatives hervorruft. Ich will es dann wegkriegen und dergleichen mehr. Und natürlich hat die moderne Kunst, die mit solchen Ekel-Evokationen arbeitet, indem sie sich ziemlich genau sozusagen der Rosenkranzschen Definitionen bedient. Ja? Zum Beispiel halb verweste Kadaver ausstellt im Museum. Ja? Da bedient er sich natürlich genau dieser notwendigen Ekelreaktion und möchte natürlich gleichzeitig diesen Reflexionsprozess, weil es ein musealer Raum ist und man den Kadaver nicht einfach wegwischen kann, ist ein Kunstwerk. Ja? Kann man sozusagen diesen Reflexionsprozess oder den berühmten Hai, den bei dem den Hirst den Formaldehyd ausgestellt hat, der ein totes Tier, aber noch gleichsam irgendwie schwimmend. Ja. Also das Lebendige und das Tote genau an dieser Grenze. Klassische Rosenkrantz'sche Definition. Das kann ich nicht wegtun, das ist ein Kunstwerk, das kostet ein paar Millionen Euro. Aber ich muss jetzt sozusagen aus diesem Grund in diesem ästhetischen Rahmen reflexiv auf meine eigenen Ekelimpulse, die sich notwendigerweise einstellen, reagieren. Für Schopenhauer wäre das trotzdem keine Kunst gewesen, weil sozusagen ich dann damit beschäftigt bin, mich mit meinen Empfindungen auseinanderzusetzen. Also wieder zurückgeworfen bin auf mein Triebgeschehen, vielleicht kann ich daran was erkennen. Vielleicht erkenne ich etwas über die Struktur des Ekels, aber im Grunde bin ich auf mich selbst, auf meinen Willen zurückgeworfen und gerade nicht davon distanziert, gerade nicht gleichsam davon befreit und damit frei für, jetzt in den Worten von Schopenhauer, frei für tatsächlich Erkenntnisprozesse im engeren und im unmittelbaren, im unmittelbaren Sinn. Sodass es für Schopenhauer nur eine Konsequenz gab, das Reizende im positiven und im negativen Sinn. Positive und negative Reize, das Reizende in diesem Sinn ist in der Kunst, zitiere wörtlich, überall zu vermeiden. Das wäre ein Imperativ gewesen, den Schopenhauer den Künstlern mitgegeben hat. Erlauben Sie mir jetzt noch in den verbleibenden 20 Minuten noch auf ein Problem einzugehen, das im engen Zusammenhang mit den jetzt vorgenommenen Überlegungen steht. Und das zeigt ein Problem, das zeigt, dass so einfach, ja, wie vielleicht Schopenhauer sich diese Trennung von Reizenden auf der einen Seite und kontemplativer Kunst auf der anderen Seite, dass so einfach das nicht ist. Denn es gibt jetzt nicht nur das Reizende in einem sexuellen Sinne, das uns erregt und deshalb vielleicht ablenkt von der Wahrnehmung des Schönen. Es gibt nicht nur das Reizende im negativen Sinne, also des Ekelhaften. So nebenbei könnte man natürlich auch einmal fragen, und was ist mit dem Hässlichen als Hässliches? Das Hässliche als Pendant zum Schönen. Wenn ich die kantische Definition anwende, könnte man sagen, das Schöne ist das, was Interesse loses Wohlgefallen auslöst. Dann müsste das Hässliche das sein, was Interesse loses Missfallen auslöst. Jetzt kann man lange darüber nachdenken, ich gebe Ihnen das nur als Anregung mit, ob es so etwas wie ein Interesse loses Missfallen überhaupt geben kann. Oder ob in jedem Missfallen schon ein Interesse mitschwingt, nämlich das Interesse demjenigen, das mir missfällt, mich nicht länger aussetzen zu müssen. Warum soll ich etwas anschauen, was mir missfällt? Ja? Etwas Schönes, dem ich mit interesselose Wohlgefallen gegenübertreten kann, das kann ich anschauen. Denn es affiziert mich nicht negativ. Ich kann mich diesem Eindruck überlassen, solange ich will. Das Hässliche ist ja deshalb hässlich, weil es ein Missfallen in mir auslöst. Und man könnte sagen, dass das Missfallen aufgrund seiner logischen Struktur Interesselosigkeit nicht zulässt, weil Missfallen ist selbst Ausdruck eines Interesses. Wenn ich das ganz starke Interesse will ich nicht zählen. Ja? Schaue ich nicht hin, drehe mich weg. Ja? Habe ich allerdings eine gewisse Lust am Hässlichen. Ja? Und gerade die moderne Kunst arbeitet ja oft mit hässlichen Elementen. Und wenn ich das jetzt beginne, ästhetisch zu betrachten, ein Wohlgefallen dem gegenüber entwickle, dieses Hässliche jetzt beginne, nach ästhetischen Kriterien zu einem reflexiven Geschmacksurteil zu schärfen, dann müsste ich noch Kant konsequenterweise sagen, weil die Wurzel des Schönen und des Wohlgefallens ja in mir und in meinem Geschmack liegt, dann ist es eben für mich nicht hässlich. Sondern ist es eben schön. Wäre es hässlich, würde ich nicht hinschauen. Kann ich hinschauen? Kann ich darüber reflektieren? Kann ich darüber ein Urteil fällen? Dann ist es eben nicht hässlich. Ja? Sondern dann finde ich Gefallen daran, wie und was der Künstler hier gemacht hat. Das wäre sozusagen eine mögliche Konsequenz. Aber ich wollte noch was anderes zu sprechen kommen. Immanuel Kant selbst hat durchaus im Anschluss eine lange Tradition, die bis in die Spätantike zurückreicht. Immanuel Kant selbst hat ein Phänomen gekannt, wo er zugestanden hat, dass beide Ebenen, nämlich die starker Reize und die ästhetische Reflexion, tatsächlich zusammenspielen können und eine besondere Form von ästhetischer Erfahrung und Empfindungsfähigkeit generieren. Das ist das berühmte, umstrittene, oft missverstandene Erhabene. Das Erhabene ist nicht identisch mit dem Schönen. Das Erhabene, und wie gesagt, es gibt seit der Spätantike eine Reflexion darüber, das Erhabene ist dasjenige, was uns sehr stark berührt, was uns erschüttert, was uns überwältigt. Das Erhabene, das Sublime ist dasjenige, das unsere Aufnahme- und Wahrnehmungskapazität zu übersteigen scheint. Das Erhabene ist das, was uns gewisserweise auch bedrohlich erscheint und das wir trotzdem faszinierend finden. Also genau dasjenige, vor dem wir eigentlich flüchten müssten, aber vor dem wir nicht flüchten. Dasjenige, was Grauen in uns auslöst, aber ein Grauen, das wir gleichzeitig genießen. Immanuel Kant hat in seiner Kritik der Urteilskraft das Erhabene als das schlechthin Große definiert. Das schlechthin Große, das all unseren Verstand und all unsere Sinne zu übersteigen scheint. Und er hat das nur so nebenbei zwei Varianten unterschieden, das mathematische Erhabene und das dynamische Erhabene. Das mathematische Erhabene ist das, was alle unsere Vorstellungsfähigkeit übersteigt. Paradebeispiel ist das Unendliche. Wir können das Unendliche formulieren, wir können das Unendliche aufschreiben, wir können für das Unendliche ein Symbol verwenden, wir können mit dem Symbol des Unendlichen rechnen, wir können uns das Unendliche leider nicht vorstellen. Ja? Alle unsere Vorstellungen vom Unendlichen sind letztlich kleinlich. Ja? Angesichts des Unendlichen ist auch eine Zahl von Billionen, Trillionen klein. Ja? Kleinlich. Ja, sind unendlich. Das ist erst der Anfang. Dafür kann ich es nicht vorstellen. Das dynamische Erhabene sind jene Konstellationen, jene Ereignisse in der Natur für Immanuel Kant, die tatsächlich im physischen Sinne groß sind, bedrohlich sind und die aber trotzdem eine starke ästhetische Faszinationskraft ausüben, aufgrund ihrer ästhetischen Beschaffenheit. Kant nennt so die typischen Angsterfahrungen des Menschen des 18. Jahrhunderts in der freien Natur, Gewitter zum Beispiel, Vulkanausbrüche, ein sturmgepeitschtes Meer, immer wieder schroffe Felsen, die sozusagen ins Unendliche zu gehen scheinen. Das Wesentliche dieses Erhabenen nach Immanuel Kant ist, dass es den Menschen tatsächlich vor ein Problem stellt, nämlich vor dem Problem einerseits sich selbst in seiner Kleinheit und Zufälligkeit erfahren zu müssen. Das ist das schlechthin Große. Ja, also angesichts des Erhabenen kommt man sich klein, hilflos und gefährdet vor und gleichzeitig, wenn ich es schaffe, aus einer gewissen sicheren Distanz dieses schlechthin Große zu beobachten, stellt sich so etwas wie eine starke ästhetische Faszination ein. Also, Sie kennen das alle, Stichwort Katastrophen. Tourismus. Je größer das Unglück, umso größer der Schock, umso gleichzeitig größer die ästhetische Faszination. Das philosophisch Interessante für Kant oder das ästhetisch Interessante jetzt für Kant und im Anschluss an Kant ist natürlich die Frage, was ist das auf der Empfindungsebene? Was spielt sich auf der Empfindungsebene ab? Und das Interessante ist, dass wir es mit zwei widersprüchlichen Impulsen zu tun haben, angesichts des Erhabenen. Das wäre so ein Paradebeispiel für das, was man gemischte Gefühle nennen könnte, was in der Ästhetik auch als angenehmes Grauen beschrieben wird, als jene Empfindung, mit der man dem Erhabenen gegenübertritt. Auf der einen Seite dieses Gefühl der Bedrohtheit, des Grauenhaften, das Gefühl der Kleinheit, die man selber einnimmt angesichts des Erhabenen, das Gefühl, ein Nichts zu sein, das sind keine angenehmen Gefühle. Ja, das Gefühl, vernichtet werden zu können, wenn man nicht rechtzeitig sich zurückzieht. Ja, Sie kennen das vielleicht, wenn Sie schon jemals im Hochgebirge in einem Gewitter waren. Ja? Und gleichzeitig können sie nicht anders als hinschauen. Ja? Das Spiel der Blitze, das Grollen des Donners, die Bewegung der Wolken, die Hagel- oder Regengepeitschte Landschaft. Ja? Es hat eine ästhetische Faszinationskraft ungeheuren Ausmaßes und gleichzeitig sind sie in dieser Situation bedroht und verloren. Gemischte Gefühle, hinschauen, weglaufen, hinschauen, weglaufen. Ja? Und wir haben hier, so Immanuel Kant, im Gegensatz zum Schönen, dem Schönen kann ich mich ohne Probleme kontemplativ überlassen. Dem Schönen kann ich sozusagen mein Geschmacksurteil zuwenden, weil es in mir keine anderen sozusagen Überlebensimpulse anspricht. Das Erhabene spricht sie an. Ich muss mich auf der einen Seite um mich selber sorgen, ich fühle mich ja bedroht, und auf der anderen Seite bin ich fasziniert und möchte sozusagen eine Urteilskraft ins Spiel bringen. Und jetzt stellt sich die Frage von den modernen Menschen, zum Beispiel angesichts sozusagen so eines Naturereignisses, Hände zücken und fotografieren oder sein Leben retten. Stellen Sie sich vor, also Sie machen eine Skitour und es kommt eine Lawine. Das ist ein unglaublich erhabener Anblick. Ja? Die Natur entfesselt, der Schnee entfesselt. Ja? Welche Kraft, ja? Welche Ästhetik. Ja? Dieses Aufsteigen des Schnees gegen die blitzende Sonne, das wäre ein Jahrhundertfoto. Aber da müssten Sie stehen bleiben. Das ist ein Problem. Ja, im ersten Fall laufen wir natürlich weg. Ja? Weshalb auch Kant sagte, das Erhabene kann man nur wirklich genießen, wenn man sich in Sicherheit wähnen darf, aber die Vorstellung der Bedrohtheit ganz stark ist. Ja? Und da genügen oft wirklich 5 Meter. Und Sie wissen sozusagen, Sie sind in Sicherheit, aber Sie können sich sofort vorstellen, was wäre, wenn Sie 5 Meter weiter weg an einen anderen Ort stehen. Ja? Also das ist sozusagen, und deswegen ist das Erhabene etwas, was unmittelbar unsere Sinne affiziert, unseren Überlebenstrieb affiziert und gleichzeitig sozusagen unser ästhetisches Faszinationsvermögen anspricht. Und ich muss im Gegensatz zum Schönen tatsächlich etwas in mir überwinden. Ja, ich muss dem standhalten, ich muss ein Minimum an Kraft und Mut aufbringen, zumindest um diese Vorstellung, es könnte für mich gefährlich sein, zu neutralisieren. Ja? Manche Menschen riskieren ja auch sehr viel, um an so ästhetischen, erhabenen Erfahrungen teilhaftig zu werden. Manche riskieren auch tatsächlich ihr Leben, wie wir wissen. Das heißt, und genau das ist das Faszinierende daran, dieses Wechselspiel von Schönheit bei gleichzeitiger potenzieller Bedrohung. Das Kunstwerk, deswegen gibt es für Kant keine erhabene Kunst, ja? Weil kein Kunstwerk kann uns bedrohen. So groß kann gar kein Gemälde sein, dass ich Angst davor haben müsste. Ja? Und es ist nicht dynamisch. Ja? Was anderes ist es bei moderner Performance-Kunst, wo das Publikum eingezogen wird und sich plötzlich bedroht fühlen muss. Ja? Das kann schon ein Burgtheater, in einer sozusagen hyperrealistischen Burgtheateraufführung sein, wo dann die Dinge und Gegenstände und Flüssigkeiten, auf denen auf der Bühne hantiert wird, sozusagen auch die ersten 3 Reihen treffen können. Und wenn dann diejenigen, die teure Karten in den ersten 3 Reihen haben, beim Eintritt Gummimatten überreicht bekommen, dann weiß man, jetzt wird es ernst. Ja? Das heißt also, da spielt man natürlich genau mit diesen Effekten. Ich möchte abschließend, weil das jetzt sehr gut zu dem passt, was wir vorhin über Ethik und Sinnlichkeit und Sexualität gesagt haben, ich möchte abschließend nur verweisen, das heißt, kein Ebenso-Kreis dann nachlesen, findet sich auch im Rieder, auf einen Vorläufer von Immanuel Kant, was die Theorie des Erhabenen betrifft, hinweisen, nämlich Edmund Burke. Der englische Philosoph Edmund Burke hat als erster eine Abhandlung über eine Untersuchung über das Schöne und das Erhabene geschrieben. Philosophische Untersuchung über den Ursprung unserer Ideen vom Erhabenen und vom Schönen, wie der etwas umständliche Titel lautet. Und er hat ebenfalls schon, darauf hat Kant aufgebaut, bis zu einem gewissen Grad, das Erhabene und das Schöne getrennt, hat ebenfalls gesehen, dass das Erhabene dasjenige ist, was uns als bedrohlich erscheint und trotzdem fasziniert, hat ebenfalls gesehen, dass das Schöne für uns mit durchgängig angenehmen Gefühlen verbunden ist, das Erhabene mit zwielichtigen Gefühlen und hat ebenfalls gesehen, und das ist der Punkt, auf den es mir heute noch ankommt, hat ebenfalls gesehen, dass das Erhabene, also das Bedrohliche, also das Hässliche, Und Edmund Burke hat eine ganze Reihe von Situationen benannt, in denen dieses Gefühl auftaucht. Große Leere zum Beispiel, absolute Finsternis, Einsamkeit, Unendlichkeit, auch Gleichartigkeit, aber auch, das meint etwa dann auch der Blitz oder so etwas, übergroße Pracht, die Fülle des Gelichts, gewaltige Geräusche und vor allem das plötzliche Vorbrechende. Ja, also plötzliche Vorbrechende Naturereignisse haben sehr schnell diesen Charakter des Erhabenen, weil in der Plötzlichkeit als solche, in der Unerwartetheit schon das Bedrohliche liegt. Und Edmund Burke hat schon festgestellt, dass diese Empfindungen, die man denn diese gemischten Empfindungen, diese zwiespältigen Empfindungen, mit denen wir den Erhabenen begegnen, dass die stärker sind als die, mit denen wir dem Schönen begegnen. Ja? Das Schöne gefällt uns, es ist wunderbar, das genießen wir, aber es ist keine wirklich starke Empfindung. Während diese Angstlust angesichts des Erhabenen, des Bedrohlichen, des Übermächtigen ein ganz, ganz starkes Gefühl ist. Und Edmund Burke hat eine sehr witzige Erklärung dafür gefunden, die eben auch eine kleine Verbindung herstellt zu dem vorher gesagt, deshalb sozusagen schließe ich das noch an. Er hat gesagt, beide Gefühle, die Gefühle des Schönen, des Erhabenen, gehen auf grundsätzliche Bedürfnisse und Triebe des Menschen zurück. Ja? Sind, wenn man so sagen kann, einer der ersten, lange vor Freud, einer ersten Versuche, ästhetische Phänomene zu erklären, durch Rückgriff auf unseren Triebhaushalt. Seine Erscheinungsformen unserer Bedürfnis- und Triebstruktur. Das Schöne, so Burke, geht doch eindeutig auf unseren, wie er es nannte, Geselligkeitstrieb zurück. Ja? Unser Trieb, der uns danach trachten lässt, uns mit anderen Menschen zu verbinden, hinter dem Geselligkeitstrieb, vornehm ausgedrückt, steckt natürlich der Sexualtrieb. Der Trieb, der uns Lust verschafft, der Trieb, der uns kommunizieren lässt, der Trieb, der dafür sorgt, dass es uns gut geht, wenn wir in einer kleineren oder größeren Menschengemeinschaft uns wohlfühlen, der Trieb, der uns kokettieren lässt, der uns flirten lässt, der uns lieben lässt, dieser Trieb ist verantwortlich für das Schöne. Also alles das, was an diesen Trieb und seine Befriedigungsmöglichkeiten erinnern wird, werden wir als schön empfinden. Schöne Darstellungen, schöne Situationen, schöne Gesichter, schöne Musik, wird im Wesentlichen diesen der Erotik verwandten Geselligkeitstrieb ansprechen. Der ist wichtig, wir sind soziale Wesen, der ist stark. Aber es gibt einen Trieb, der stärker ist. Und das, so Edmund Burke, ist der Selbsterhaltungstrieb. Selbsterhaltungstrieb ist stärker, weshalb alle Empfindungen stärker sein werden, die imstande sind, unseren Selbsterhaltungstrieb anzusprechen. Das heißt, und das Erhabene ist ja, weil es immer ein Moment des Bedrohlichen haben muss, genau derjenige ästhetische Reiz, der unser Selbsterhaltungstrieb anspricht. Ja, ich muss mich schützen, ja, ich muss mich retten. Und dieser Trieb, also Burke, wird immer stärker sein als der Geselligkeitstrieb, weshalb alle Kunstwerke und alle ästhetischen Erlebnisse, die ein Moment des Schrecklichen, des Bedrohlichen, des Schauderhaften, des Furchtbaren haben, in uns stärkere Empfindungen auslösen werden, als die, die nur angenehm, schön, gesellig, erotisch oder in irgendeiner Art und Weise unser positives Begehren anregen. Sozusagen der Versuch, das Negative, das Bedrohliche auszuschalten oder dem zu entgehen oder sich zu retten, wird immer stärker sein, weshalb wir auch auf Kunstwerke, auf alle Kunstwerke, in denen dieses Moment des Bedrohlichen, man könnte auch sagen des Tragischen, eine Rolle spielt, wir als stärkere Erlebnisqualitäten und Empfindungsqualitäten wahrnehmen als Kunstwerke, die sozusagen nur positiv unser positives Begehren anrühren oder unser Schönheitsempfinden affizieren. Und das führt natürlich auch dazu, das wussten auch die Künstler, dass wenn ich wirklich durch Kunst faszinieren muss, muss Kunst in irgendeiner Art und Weise, und sei es auch nur die kleinste Andeutung, etwas beinhalten, was imstande ist, unser Selbsterhaltungsgefühl, unseren Selbsterhaltungstrieb anzusprechen. Etwas Winziges, Bedrohliches, Abgründiges, Irritierendes, Verletzendes, etwas, was mich in Unsicherheit wiegt, muss drinnen sein. Das nur Platte, Blanke, Schöne ist angenehm, aber es berührt uns und kann uns natürlich schon auch stark berühren. Ja, kann uns auch gewisserweise überwältigen, aber so wirklich Überwältigendes, so wirklich überwältigend wird das Schöne erst dann, wie es Rilke in seiner berühmten ersten Luinese-Elegie beschrieben hat. Ich kann jetzt nur paraphrasieren, indem er das Schöne als einen Engel beschrieben hat, einen schrecklichen Engel, der uns gerade noch verschont. Ja, gerade noch verschonen. Und damit hat Rilke eigentlich nicht das Schöne im klassischen Sinn, sondern das Erhabene definiert. Ja. Und das hinterlässt den stärksten Eindruck. Wir werden dann, das sage ich nur als kurzen Vorblick, dann jetzt im Laufe der kommenden Vorlesungen lauter solche Empfindungswelten, wie ich jetzt versucht habe, sie am Erhabenen darzustellen, dann in einer Reihe von ausgewählten Beispielen uns überlegen, also was ist etwa das Langweilige, eine ganz zentrale ästhetische Empfindung, was ist das Spannende, ebenfalls ganz eine zentrale, was ist sozusagen die Grazie und so weiter. Also jetzt wird es ein bisschen konkreter, der allgemeine theoretische Rahmen für diese ästhetischen Empfindungen sollte gelegt sein. Danke Ihnen.